Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge der Programmierbar. Heute wieder mit einem ganz prominenten Gast, Martin Splitt, der bei Google arbeitet. Da hat man ja schon mal direkt so eine Aura um sich als einer, der es zu Google geschafft hat. Von daher sehr cool, dass du heute da bist. Wir reden mit dir über Technical SEO.
Genau.
Also ein bisschen SEO für Entwickler. Schön, dass du dabei bist. Auf unserer Seite, ich bin Dennis, Fabi ist wieder dabei und
Hallo.
Sebi haben wir am Start.
Hallo.
Ja, wo möchten wir anfangen? Technical SEO.
Danke, dass ihr mich überhaupt eingeladen habt. Ich bin ganz gespannt, was sich im Gespräch so entspinnen wird. Und mal schauen. Was habt ihr denn so im Kopf, wenn ihr an Search Engine Optimization denkt?
Also, wenn ich dran denke, dann denke ich in erster Linie daran, meine Seite muss gefunden werden, wenn ich sie google. Und am besten, wenn irgendwas thematisch zu meiner Seite gesucht wird, soll meine Seite ganz da oben stehen. So. Das ist auf jeden Fall das Ziel von mir, wenn ich Search Engine Optimization höre.
Ich habe da auch ganz, ganz komische Assoziationen mit irgendwelche Keywords in Meta-Tags packen, alles in H1 rein. Ist bestimmt alles noch super aktuell.
Ihr müsst wissen, wir sehen den Martin dabei und der Martin reibt sich die Augen, wenn er das hört, während der Sebi gerade erzählt. Heute wird aufgeräumt.
Ja, hoffen wir mal, dass heute aufgeräumt wird. Das ist ja so ein bisschen auch das Ziel.
An was denkst du denn, wenn du Search Engine Optimization hörst? So?
Also, ich bin selber ursprünglich auch Webentwickler, habe halt für verschiedene Kunden und verschiedene Firmen und verschiedene Sachen und Projekte auch selber natürlich ein bisschen Search Engine Optimization gemacht. Habe auch das Glück gehabt, immer ein paar recht gute Leute aus dem SEO-Umfeld zu meinen Freunden und Bekannten oder Kolleginnen und Kolleginnen zu zählen. Wenn ich dran denke, denke ich erstmal daran, dass Entwickler es oft vernachlässigen, dass Firmen es oft falsch angehen und dass SEO-Experts teilweise auch fragwürdige Herangehensweisen dafür haben oder dazu haben.
Und was sind so fragwürdige Herangehensweisen? Was ist denn, es gibt wahrscheinlich einige Mythen, die man denkt, man muss es tun und am Ende ist es...
Es gibt ganz viele davon. Das ist so ein bisschen das Problem und es kommt ein bisschen darauf an, aus welchem Umfeld du kommst. Das ist eben, Search Engine Optimization ist ein ähnlich breites Feld wie Entwicklung. Also wenn du sagst, du bist Programmierer, dann weiß ich eigentlich gar nicht so richtig, was du machst, weil du kannst Spieleentwickler sein, du kannst Embedded Software bauen für irgendwie Boeing oder so. Du kannst Webentwickler sein, du kannst alles Mögliche eigentlich als Programmierer machen. Theoretisch kannst du auch irgendwie, keine Ahnung, CNC-Fräsen programmieren. Also da gibt es ein riesenbreites Feld. Das ist bei SEO ähnlich, weil SEO auch ein sehr, sehr breit aufgestelltes Feld ist. Und da ist es auch noch ein bisschen schwieriger, weil bei der Programmierung bist du eigentlich immer im Engineering, sage ich mal, im technischen Bereich. Also wirst du meistens irgendwelchen technischen Organisationen eingeordnet in einer größeren Firma zum Beispiel. Während du bei SEO da nicht so ganz klar das einteilen kannst. Also oft wird es in die Marketing-Ecke gesteckt. Dann sind es Leute, die haben im Zweifelsfalle wenig mit Technologie zu tun. Das ist auch überhaupt nicht schlimm. Das ist nämlich auch sehr wichtig, dass man zum Beispiel gut geschriebene Texte hat und dass man versteht, für wen man eigentlich versucht, Informationen bereitzustellen. Und was sind die Informationen, die ich bereitzustellen versuche? Wonach suchen die Leute? Was brauchen die Leute eigentlich? Auf der anderen Seite gibt es aber eben auch den technischen Aspekt. Dann gibt es einige, die kommen eben aus dem technischen Umfeld, machen SEO so auf quasi nebenher, auf der zweiten Schiene. Die vergessen dann teilweise eben den nicht technischen Teil. Also du hast dann teilweise Webseiten, die sind hochgradig poliert, was das Technische angeht. Aber der Inhalt ist einfach Murks. Und das ist so ein Problem, denke ich, was einfach SEO generell hat, dass es sich sehr schwer eingliedern lässt und auch sehr schwer fassen lässt. Also was genau ist jetzt SEO? Einfach weil es ein sehr breites Feld ist. Und das andere ist halt einfach, dass ganz viel Hörensagen dabei ist und da nicht unbedingt immer Substanz dahinter steht. Und dass es recht schwierig ist, das auch auszumerzen, diese Hörensagen-Geschichten.
Gibt es denn irgendwelche richtigen Quellen dafür oder irgendwie das, wo man sehen kann, was richtig ist? Weil letztendlich, ich meine, wird ja auch viel versucht wahrscheinlich, das alles immer auszutricksen zu seinen Gunsten. Und daher kommen ja wahrscheinlich diese Mythen.
Genau, ja. Viel kommt davon, dass man halt versucht, irgendwie das auszutricksen, was dann vielleicht kurzfristig auch funktioniert, aber auch wir schlafen ja nicht. Deshalb ist das eigentlich nie eine langfristige Strategie, irgendwie auf Tricks aufzubauen. Das ist dann ein sehr langweiliges und beziehungsweise ein sehr anstrengendes Katz-und-Maus-Spiel. Zum Teil kommt es aber auch einfach daher, dass die Leute sich von irgendwelchen insgesamt einfach fragwürdigen Quellen informieren. Also es gibt halt, wie gesagt, Leute, die versuchen, dir irgendwelche Tools zu verkaufen, die dann natürlich ein Interesse daran haben, bestimmte Sachen vielleicht nicht ganz so darzustellen, wie sie eigentlich sind, weil sie das vielleicht in ihrem Tool gar nicht abbilden können. Die ursprüngliche Frage, die du gestellt hast, was sind denn so offizielle Quellen? Da gibt es eben zum Beispiel von uns ganz klipp und klar developers.google.com/search. Das ist unsere Dokumentation. Da gibt es einiges für Entwickler. Wir arbeiten auch dran, mehr für Entwickler bereitzustellen. Es gibt auch einiges für eher nicht technisches Publikum. Also wenn ihr jetzt irgendwie eurer Chefin oder eurem Chef zeigen wollt, hier, was auch immer dir jemand zugeflüstert hat bei irgendeiner Party, das stimmt nicht, weil hier steht, dass das nicht so ist. Es gibt das sogenannte Help Center, das gehört zur Google Search Console. Das Google Search Console ist eigentlich so unser Tool, was wir rausgeben, damit, früher hieß das mal Webmaster Tools. Das ist eigentlich das Tool, wo wir versuchen, halt möglichst viel Insights zu geben in deine eigene Seite, in deine eigene Domain und so ein bisschen seitenweit zu zeigen, wie läuft's eigentlich, was haben wir im Index, was haben wir nicht im Index, wie performt das und etwa. Und dafür gibt's eben ein Help Center, da steht auch nochmal ganz viel drin, was eigentlich wichtig ist. Wir haben die sogenannten Quality Rater Guidelines. Das ist eigentlich unser Standardwerk, in dem, was wir auch intern benutzen, um die Quality Rater zu informieren, was macht eigentlich eine gute Seite aus. Also Quality Rater funktioniert in etwa so, man kann sich das vorstellen, die bekommen quasi einen AB-Test vorgesetzt, also die bekommen zweimal Suchergebnisse, einmal halt, ja, quasi vor einem Algorithmusänderung, nach einer Algorithmusänderung, und dann müssen die bewerten, welche von diesen beiden Suchergebnissen sind eigentlich besser und wonach gehen die da, da schauen sie eben dann in diese Guidelines. Ist der Content gut? Ist das verständlich? Ist das gut aufgemacht? Ist das schnell? Solche Sachen stehen da zum Beispiel drin. Dann machen wir auch Office Hours. Alle paar Wochen kann man uns Fragen stellen, indem man halt quasi einen Kommentar in unsere YouTube-Community-Seite schreibt. Und dann werden wir diese Fragen durcharbeiten. Man kann aber auch live dabei sein beim Livestream. Es wird aber auch aufgezeichnet. Also man kann das auch hinterher nochmal einschauen. Wir haben ein Webmaster-Forum. Da kann man seine Fragen stellen. Ja, und wir machen auch so Videos, also wir machen recht viele Tutorials und Wissensaustauschvideos auf youtube.com/googlewebmasters. Und wir haben einen Blog, also webmasters.googleblogs.com. Da versuchen wir eigentlich immer die Leute ein bisschen zu updaten, wenn was Neues, Größeres kommt oder wenn sich was Größeres ändert. Das sind so die offiziellen Quellen.
Es gibt ja mehrere Suchmaschinen. Wir werden uns wahrscheinlich heute, hattest du das gedacht, auf Google konzentrieren oder sind das Ratschläge, die suchmaschinenweit irgendwie anwendbar sind?
Also grundsätzlich ganz viele Ratschläge sind generisch für alle Suchmaschinen gültig, weil Suchmaschinen im Wesentlichen ja gleichartig oder ähnlich funktionieren. Natürlich kann ich nicht darüber reden, wie andere Suchmaschinen es machen, weil ich da einfach keinen Einblick drin habe. Also ich kann am meisten sagen, was für Google funktioniert. 99% davon ist aber generisch gültig.
Und wir werden uns wahrscheinlich heute auf die technischen Aspekte eher konzentrieren.
Genau, wobei ich eben schon gesagt habe, das Technische ist halt auch nicht alles. Ein polierter Poop-Emoji ist halt immer noch Poop. von daher, also ich denke, das Wichtigste ist immer vernünftigen Content produzieren, aber das ist nicht unbedingt was wir als Entwickler in der Hand haben.
Könntest du dich da auf irgendwas zahlenmäßig so festlegen? Also wie wichtig, wie sind die Bereiche aufgesplittet? Das ist technisch irgendwie noch in so einen 10% Boost hinten drauf oder ist es wirklich ähnlich wichtig wie der Content?
Also ich denke, es ist etwa 50-50, einfach deshalb, weil wenn der Content gut ist und deine Seite überhaupt nicht funktioniert, also dein Server Fehler ausgibt, deine Seite sehr langsam ist, wir im Zweifelsfalle Links überhaupt nicht finden, weil du sie komisch irgendwie als Spam mit On-Click machst oder so, dann wirst du Probleme haben. Egal wie gut dein Content ist, du wirst Schwierigkeiten haben, diesen Content von Suchmaschinen gesehen zu bekommen. Auf der anderen Seite, wenn du alles technisch richtig machst und hast die schnellste, beste, tollste, schönste Seite, aber der Content ist halt einfach Mist, dann bringt dir das halt auch nicht viel. Also ich denke, es ist etwa 50-50.
Kannst du uns einfach erklären, wie so eine Suchmaschine grundsätzlich funktioniert? Also wie kommt denn überhaupt eine Seite so bei euch auf den Google-Radar, dass sie angezeigt wird in der Suche? So, ich glaube, das als Basic mal zu verstehen, ist wahrscheinlich nicht schlecht, wenn wir gleich über die technischen Dinge sprechen.
Genau. Also das ist eigentlich auch so die Standardfrage eigentlich, wie funktioniert das in etwa? Im Wesentlichen sind das quasi ja mehrere Phasen. Also wir haben eine Discovery-Phase, wir haben das Crawling, wir haben eine Rendering-Phase und dann haben wir die Indizierung. Und dann am Schluss haben wir dann noch Ranking, aber da hat man eigentlich keinen Einfluss mehr drauf. Das ist, also wenn man sich auf das Ranking konzentriert, dann hat man eigentlich schon verloren, weil man erstmal alles davor eigentlich in der Hand hat und richtig machen muss. Will heißen, wir bekommen einfach von irgendwo eine URL. Das kann halt sein, dass jemand den oder eine Seite, die wir im Index haben und die wir halt abrufen, linkt auf euch oder ihr habt es eingeschickt über die Google Search Console. Also man kann sich quasi bei uns anmelden und sagen, hi, mir gehört, weiß ich nicht, example.com. Da muss man verifizieren, dass man das wirklich, dass man diese Seite wirklich quasi verwaltet. Und dann kann ich halt sagen, hey, ich möchte jetzt diese eine konkrete Seite zu diesem Produkt oder was auch immer halt gerne indiziert haben. Oder man setzt Sitemaps ein, also man hat quasi eine XML-Datei, auf der dann alle URLs stehen, die man indiziert haben möchte. Und dann können wir uns halt dadurch arbeiten. Aber im Endeffekt finden wir erstmal irgendwo eine URL. So, damit geht's los. Jetzt haben wir diese URL, dann packen wir die auf eine große lange Liste und irgendwann kommt ein Crawler. Ein Crawler ist eigentlich nichts anderes, wie, das kann man sich vorstellen, wie Curl oder WGET. Quasi, was wir erstmal machen, ist, wir machen einen HTTP-Request auf diese URL und dann schauen wir uns die Antwort an und dann arbeiten wir mit der Antwort weiter. Also das heißt, das muss schon mal erstmal funktionieren. Wenn euer Server uns dann einen Fehler gibt, zum Beispiel eben 404, dann hören wir an der Stelle schon auf, weil okay, dann gibt's diese Seite, also dann ist diese URL falsch, dann gibt's die Seite nicht, okay, damit sind wir raus aus der Nummer. Gebt ihr uns einen 500er, dann wissen wir nicht, haben wir jetzt zu viele Requests auf euren Server gemacht, weil es kann ja sein, dass wir 1 Million Produkte bei euch im Shop entdeckt haben. Müssen auch nicht unbedingt 1 Million Produkte sein, kann ja sein, dass 1 Million URLs auf 10 Produkte zeigen, aus welchen Gründen auch immer. Dann machen wir halt, also wir versuchen so viele URLs abzurufen wie möglich. Dabei kann es natürlich passieren, dass wir euren Server überfordern. Das versuchen wir zu vermeiden, indem wir halt schauen, wenn die Antwortzeiten langsamer werden oder wenn eben sogar ein Serverfehler zurückkommt, dann gehen wir davon aus, dass wir vielleicht den Server ein bisschen vorsichtiger anfassen müssen und vielleicht weniger Requests machen sollten. Und
das heißt, wir können euch auch zum Load-Testing nehmen, ja? Wir geben einfach unsere Seite an, machen ganz viele URLs rein und schauen mal, wie unsere Seite sich so verhält.
Nein, ist ja gut zu wissen. Weil nicht unbedingt, also nicht alle Seiten kriegen natürlich die volle Crawl-Aufmerksamkeit, sondern das wird ja über das ganze Internet im Endeffekt verteilt. Also es kann sein, dass wir halt einfach sehen, okay, das ist eine Seite, eine Museumsseite über die Geschichte von Marmelade. So viel ändert sich da nicht pro Tag. Da müssen wir vielleicht nicht jeden Tag crawlen. Da reicht es, wenn wir vielleicht einmal die Woche vorbeikommen oder wenn wir vielleicht mal einzelne Seiten uns anschauen und normalerweise, keine Ahnung, wenn sich die Kategorieseite ändert, dann können wir vermuten, dass sich im Zweifelsfall auch irgendeine von den Detailseiten, die von da verlinkt ist, sich wahrscheinlich verändert haben dürfte und so weiter und so fort. Also das kann man nicht so richtig gleichsetzen. Also wir machen quasi nicht immer maximale Betankung bei euch auf dem Server, sondern hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Genau, also wir würden dann halt erstmal einen HTTP-Request machen, würden eine Antwort bekommen und dann arbeiten wir mit der Antwort eigentlich weiter. Und dann ist der nächste Schritt, weil heute eben viel JavaScript eingesetzt wird, würden wir dann erstmal die Seite quasi mit einem Headless Chrome bei uns aufmachen sozusagen und einmal rendern, also das JavaScript ausführen, schauen, was für Content generiert worden ist und dann diesen Content weiterverarbeiten. Und dann schauen wir uns eben an, was steht denn da so drin, wenn es jetzt ein HTML-Dokument ist, ganz, ganz klassisch. Schauen wir zum Beispiel, okay, was hat denn das für einen Titel, was ist denn da die Meta-Description, was steht da eigentlich so drin, wie sieht so in etwa die Dokumentenstruktur grob aus, gibt es da irgendwelche Links, die wir crawlen könnten? Und deshalb sind eben Links dann auch doch, also richtige HTML-Links, so mit einem HTML-Link-Tag, sind gar nicht mal so unwichtig, weil wir eben die dann wirklich einfach rausziehen können und sagen können, okay, da ist eine URL, die sollten wir mal besuchen gehen.
Okay, das heißt, das klingt ein bisschen danach, als würden das auch schon mal viele Leute falsch machen, so richtige Links nehmen. Also ich mache keinen Spam, der irgendwie einen JavaScript-On-Click...
Genau, weil das machen wirklich schon viele falsch und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Also man kann das natürlich machen, aber dann finden wir es halt nicht. Also
okay.
Ich rate davon ab. Auf der anderen Seite, wenn man natürlich irgendwelche in Anführungsstrichen Links vor uns verstecken will, dann kann man das vielleicht so versuchen, aber das ist eigentlich auch Schwachsinn, weil wenn jemand anders dann drauf linkt, dann sehen wir es ja trotzdem. Also, naja, gut, dann schauen wir uns das halt an. Wir schauen auch auf andere Meta-Informationen. Es gibt zum Beispiel den Meta-Robots-Tag. Da kannst du uns dann zum Beispiel sagen, hey, ich möchte nicht, dass du die Links, die auf dieser Seite verwendet werden, dass du denen folgst, weil ich denen nicht traue. Oder dass du uns sagst, ich möchte nicht, dass diese Seite im Index landet, dann endet für uns auch da dann die Action. Oder dann sagen, okay, reicht. Der möchte gar nicht, dass diese Seite im Index ist, dann müssen wir die auch nicht weiter verarbeiten. Genau, und dann schauen wir uns halt an, worum geht's eigentlich auf der Seite. Also da schauen wir eben in die semantischen Informationen, Titel, Überschriftenstruktur so ein bisschen auch. Was ist hier eigentlich die Kernaussage? Und dann packen wir das eigentlich entsprechend in den Index. Also wenn deine Seite über Katzen ist, dann sagen wir, ah, guck, hier ist eine Seite über Katzen, in dem Falle die niedlichsten Katzen Deutschlands zum Beispiel. Okay, alles klar, also die niedlichsten Katzen in Deutschland, Katzen in Deutschland und so weiter und so fort. Das könnten alles Sachen sein, für die diese Seite theoretisch mal relevant sein könnte. Dann suchen wir uns halt ganz viele verschiedene Signale daraus, also zum Beispiel eben ja, keine Ahnung, wie gut sieht der Content so für uns erstmal aus, wie relevant scheint er zu sein, wie schnell ist die Seite mobile-friendly und so weiter und so fort. Wir sammeln da über 100 Signale ein, also ganz viele Signale werden da rausgezogen aus dem Indexierungs- und Crawling-Vorgang. Und diese Signale gehen dann auch mit in den Index. Und wenn jetzt ein Nutzer kommt und sucht nach den niedlichsten Katzen in Deutschland, dann werden alle Seiten, die dafür im Index potenziell relevant sind, quasi rausgeholt. Und dann schauen wir halt uns die einzelnen Signale an, gewichten die entsprechend. Und daraus ergibt sich dann eine Reihenfolge. Und die Reihenfolge ist dann das Ranking. Und daraus ergibt sich dann, in welcher Reihenfolge Ergebnisse auf der Google-Suche oder in der Suchseite, in den Suchergebnissen auftauchen.
Gibt es da schon eine Aussage, ob es einen gravierenden Unterschied macht, ob ich nur HTML habe oder ob die Seite erst durch den Headless Chrome indiziert werden kann, oder ist das gleichwertig?
Das ist für uns im Endeffekt gleichwertig. Also wir benachteiligen oder bevorzugen da nicht das eine oder das andere. Das ist für uns bestenfalls eine Optimierung unserer eigenen Ressourcen, also unseres eigenen Ressourcenverbrauchs, wenn wir sagen können, okay, wir sind uns ganz, ganz, ganz sicher, dass wir hier kein JavaScript brauchen, also können wir das skippen. Auf der anderen Seite muss man auch einfach sehen, dass viele Leute auch da Fehler machen und einfach ihr JavaScript ja wenig performant ist und dementsprechend die Seite sehr langsam wird. Und das ist natürlich auch nicht geil für den Nutzer. Und das ist eins unserer Signale. Also macht es schon einen Unterschied, ob meine Seite schnell oder langsam ist. Aber man kann auch langsam bauen, indem man einen sehr langsamen Server dazwischen schaltet oder ein extrem langsames CMS oder Site Generator oder was auch immer. Also von daher würde ich jetzt nicht unbedingt JavaScript gleich vorverurteilen wollen, aber man muss auf jeden Fall auf die Performance achten.
Aber jetzt so eine Seite, die mit Vue.js irgendwie direkt, also da, wo halt nur noch JavaScript quasi ist und das die ganzen Inhalte rein generiert, würde genauso gut ranken können wie eine statische HTML-Seite.
Ja.
Okay.
Das heißt, ich habe es jetzt so verstanden, wenn ich jetzt hier Entwickler von unserer Seite in der Firma bin, ich muss erstmal grundsätzlich dafür sorgen, dass die Seite indiziert wird. Geht irgendwie über einen Link oder ich gebe es bei euch irgendwo ein, dann muss ich schauen, dass ihr keinen 500er oder keinen 404 wirft und dann kommt ihr schon mal grundsätzlich auf meine Seite und dann hatte ich ja verschiedenste Dinge, auf die ich achten muss, ne? Dass ich im Endeffekt die Meta-Tags richtig setze, ich kann irgendwie Robots.txt auch bestimmte Dinge ausschließen, ich muss Links benutzen, richtige Links, damit ihr möglichst alle meine Seiten findet.
Genau.
Und okay, das heißt, das ist erstmal so die Basic, dass wir grundsätzlich indiziert werden können. So sind, würdest du sagen, da fehlen jetzt noch Basics, so die, auf die ich achten sollte? Oder würde man jetzt schon ein bisschen gucken, was sind denn so die wichtigen Signale, auf die ihr achtet?
Also wenn man nicht irgendwie versucht, besonders fancy zu sein in seinen Robots.txt oder irgendwie mit Meta-Tags irgendwie was Merkwürdiges macht, dann sind das schon die Basics. Also das sollte man erstmal grundsätzlich hinbekommen, dass man vernünftige URLs und vernünftige Links hat. Da kommen eben auch so Sachen dazu, ich sag jetzt auch URLs an der Stelle. Einige Frameworks hatten oder haben die Eigenart, dass man eben auch einstellen kann, dass man so Hash-URLs haben kann. Also eben, was dann irgendwie, keine Ahnung, slash hash oder slash hash Ausrufezeichen, home oder sowas oder slash about oder slash product, slash 3. Aber eben mit einem Hash irgendwo da drin. Das ist schon tricky, weil im Endeffekt ja der Standard eigentlich vorsieht, dass du solche Fragmente benutzt, um innerhalb des existierenden Contents zu navigieren. Also du hast eine große Seite mit ganz viel Inhalt und du möchtest eigentlich innerhalb dieses Inhalts springen. Dafür sind diese Fragmente gedacht, also diese Hash-Geschichten mit dieser Raute dazwischen. Wenn du das benutzt, um anderen Content zu laden, dann hast du eigentlich schon einen Hack gebaut und das sorgt dafür, dass wir eigentlich dann teilweise URLs nicht als solche erkennen. Also wenn du jetzt eben /Raute/Home hast, dann sieht das für uns nach slash aus. Wenn du dann /Raute/Products hast, ist das für uns immer noch slash und nichts anderes. Das heißt also, wir würden dann an der Stelle die URLs nicht vernünftig verarbeiten können. Da muss man sich dann überlegen, ist das für mich in Ordnung, dass der Googlebot eigentlich nur meine Homepage sieht oder möchte ich auch andere Seiten indiziert haben, dann sollte man eventuell halt sich dafür entschließen, vernünftig ordentliche URLs auszugeben.
Entweder ich entschließe mich dadurch oder würde dann so eine XML-Sitemap da irgendwie die Kuh vom Eis holen?
Die würde nicht die Kuh vom Eis holen, weil ja immer noch Rauten drin sind. Also das Problem sind diese Fragmentidentifizierer und eben die betrachten wir nicht als separate Dokumente und das ist nicht so prall.
Das heißt, ich könnte sagen, Hashtag Home und Hashtag Category sind zwei Seiten in meiner Sitemap, aber da ihr das euch dann am Ende anschauen würdet, die URL, ist es für euch eine und ihr würdet sie gar nicht doppelt.
Ja, genau. Und okay. Das ist auch eigentlich so, wie URLs funktionieren. Also wir machen da in dem Sinne nichts falsch. Wir haben mal versucht, einen Workaround einzubauen. Also es gab dieses Ajax-Crawling-Scheme. Bis vor ein paar Jahren, wo wir eben gesagt haben, okay, wenn es ein Hash-Ausrufezeichen ist, dann behandeln wir das anders. Stellte sich raus, dass die Webmaster oder beziehungsweise die Leute, die es bauen, die Webentwickler, dann teilweise sich dafür andere Fallstricke daraus bauen oder dass es halt doch schief geht oder dass es nicht so hundertprozentig funktioniert in bestimmten Fällen, wo dann auch noch normale Fragmente mit ins Spiel kommen sollen. Und dann wurde das alles sehr haarig und recht unübersichtlich und hat auch nicht besonders gut funktioniert und hat für eine Menge Supportaufwand auf unserer Seite gesorgt. Und da haben wir gesagt, okay, wir deprecaten das jetzt und machen das nicht weiter. Macht einfach vernünftige URLs. Ihr habt den History Mode, also die History API existiert seit 2000, keine Ahnung was. Und ich glaube, 2012 ist die spezifiziert worden oder so. Also die gibt es jetzt auch schon mehrere Jahre, die ist in allen Browsern implementiert, die irgendwie relevant sind, inklusive Internet Explorer 9, wenn ich mich nicht täusche. Oder zumindest 10 hat sie auf jeden Fall, bei 9 bin ich mir nicht hundertprozentig sicher.
Kannst du mal ganz kurz beschreiben, was diese History API macht?
Genau, die History API ist wird auch gerne als Push State bezeichnet, weil das ihre wesentliche Methode ist. Damit habe ich halt die Möglichkeit, quasi Browser History umzuschreiben, sage ich mal. Also ich kann dann auf die URL zugreifen und kann sagen, okay, jetzt hat der Nutzer auf diesen Link geklickt, anstatt dass ich jetzt halt irgendwie was neu lade, mache ich jetzt einen Ajax-Request und schreibe quasi einen neuen Browser History-Eintrag mit einer neuen URL. Das heißt, ich kann den Vorwärts-Rückwärts-Button in meinem Browser ganz normal benutzen, als wäre nichts gewesen. Hab eine URL, die auch erstmal grundsätzlich sauber aussieht, also ohne irgendwelche Hashes oder Routen oder was auch immer dazwischen. Hab aber eben mit JavaScript die Kontrolle, dann zu sagen, okay, ich push da jetzt aber eben eine bestimmte URL mit einem bestimmten Titel in den Browserverlauf und damit schreibe ich die URL um, ohne dass eine Navigation passiert. Das ist eigentlich der richtige Weg für Single-Page-Applications.
Und das ist aber nicht der Standard jetzt auch bei den großen Frameworks so?
Doch, also Vue muss man halt umschalten auf den History-Mode. Der Standard-Modus ist da leider Gottes eben der Fragment-Modus. Musst du halt umstellen, wie gesagt, gibt es eine Konfigurationsoption direkt im Router. Bei React ist es schon der Standard, also zumindest bei React Router DOM ist es der Standardmodus. Angular macht es so per Standard, also die sind schon seit ein paar Jahren, eigentlich haben die umgeschaltet auf den HTML5-Modus, wie man es gerne nennt,
ja.
Weil eben die History API als HTML5 gewertet wird. Vue ist da eigentlich noch so das einzige Framework, was mir einfiele, was da drauf beharrt, das nicht zum Standard zu machen.
Und wenn wir nochmal bei den URLs ganz kurz bleiben, sollen die gut lesbar sein? Ist das hilfreich?
Nicht für SEO. Also uns ist es eigentlich egal. Es bringt ja auch keinen Ranking-Vorschub in dem Sinne. Es ist halt nur für den Nutzer vielleicht einfacher zu merken. Aber wie wichtig das wirklich ist, das muss man sich überlegen. Also ich weiß, dass ich sehr wenige URLs eintippe täglich. Ich klicke eigentlich entweder auf Bookmarks oder auf Links. Wir stellen einfach fest, dass URLs wichtig sind als eben Identifier, aber sind mehr ein technisches Detail als ein User-Feature heutzutage.
Okay, ich hätte noch eine Frage zu diesen Sitemaps generell, weil, also das war ja gerade Sebis Frage vorhin, kann ich die Fragments umgehen, die ich meiner Sitemap im Endeffekt all die Seiten definiert habe. Brauche ich das? Muss ich das definieren? Oder wird es eigentlich reichen, wenn ich auf meiner Home irgendwie genug Links habe und ihr euch eigenständig durch den Tree unserer Seite klickt, oder ist es trotzdem als Ergänzung irgendwie sinnvoll oder nur für Seiten, über die ich, na, ich sollte eigentlich auf jede Seite kommen von meiner Home aus. Also ist es was Ergänzendes oder?
Es ist was Ergänzendes, auf jeden Fall was Ergänzendes. Auch kleine Seiten, wenn ich klein sage, meine ich so ein paar hundert Seiten auf der Webseite oder Unterseiten auf der Webseite, brauchen die eigentlich nicht. Außer eben, ich habe Inseln, also wenn ich natürlich irgendwie drei relativ strikt getrennte Bereiche habe, die sich nicht von A nach B durchklicken lassen, weil es, keine Ahnung, drei unterschiedliche Submarken sind oder so, dann kann ich natürlich eine Sitemap benutzen, um quasi die nötigen Einstiegspunkte auch zu geben. Und das Problem an der Sitemap ist, sie ist quasi flach, also es gibt keine Hierarchie innerhalb der Sitemap, sondern es ist einfach nur eine Liste von URLs letzten Endes. Und das führt dazu, dass wir nicht so genau wissen in der Sitemap, wie ist eigentlich die Seitenstruktur aufgebaut. Ja, auch die Reihenfolge ist in dem Sinne irrelevant, weil wir halt nicht erkennen können, aha, so von hier komme ich jetzt nach da und von da komme ich nach da. Und also mit Links ist immer besser, weil wir eben mehr Kontext dann haben, wenn wir uns von einer Seite zur nächsten hangeln können. Aber es gibt eben, wie gesagt, große Seiten, die haben ein paar Millionen Pages. Und da ist es dann schon schwieriger sicherzustellen, dass man wirklich sich von A nach B durchhangeln kann, die ganze Kette runter. Und so stellt man einfach sicher, ja, wir haben die definitiv verzeichnet und verlinkt und ich kann dann vielleicht auch ein bisschen über die Sitemap steuern, da wir die Sitemap regelmäßig einlesen und schauen, was sind denn da so für URLs, die wir vielleicht noch nicht kennen, kann man teilweise auch die Discovery ein bisschen beschleunigen, indem man halt zum Beispiel sagt, okay, also ich habe jetzt eine Seite, ein Produkt, die ist aus einer Kategorie erst verlinkt überhaupt und diese Kategorieseite wird nur relativ selten gecrawlt, sie wird vielleicht einmal die Woche gecrawlt. Das heißt, es kann bis zu einer Woche dauern, bis diese Seite dann halt überhaupt mal gecrawlt wird, die neue, die ich da jetzt habe. Und wenn ich das aber in der Sitemap schon eingetragen habe und die Sitemap wird häufig im Zweifelsfall, nicht unbedingt, muss nicht sein, aber sagen wir mal, die Sitemap wird, weil sie sich regelmäßig ändert und aktualisiert, pro Tag einmal gecrawlt, dann kann das eben sein, dass wir diese Seite dann durchaus deutlich schneller entdecken, als würden wir sie eben nur durchs Durchhangeln entdecken.
Okay, cool. Und du, weil du jetzt gerade gesagt hast, wenn die Kategorieseite nur einmal die Woche gecrawlt wird, ist es für mich transparent, wie häufig eine Seite von mir gecrawlt wird? Also gibt es da Tools von euch oder muss ich irgendwie schauen, ob wer meine Seite so aufruft und mir das selbst rausfinden, wer von euch der Google-Crawler ist, der da meine Seite aufruft?
Naja, das kann man natürlich auch machen. Also in den Logs sagen wir auch an, hi, wir sind der Googlebot, wir schauen uns jetzt mal diese Seite an. Aber wenn du das nicht machen möchtest oder wenn du keine Logs hast, was nicht empfehlenswert ist natürlich, aber also du kannst auch die Google Search Konsole benutzen und dann siehst du auch, wie häufig wir eine bestimmte Seite gecrawlt haben. Also du kannst zum Beispiel dann die URL eingeben und sagen, okay, wann wurde dir das letzte Mal gecrawlt? Was war da das Ergebnis? Was ist das HTML, was ihr dann abgerufen habt, damals, als ihr gecrawlt habt?
Kann man darüber auch triggern, dass ihr nochmal auf die Seite geht? Also kann man das manuell beschleunigen?
Ja, man kann es nochmal requesten, dann kommt man auch nochmal in die Warteschlange, aber es ist nicht so, dass du dann im Prinzip automatisch eine Garantie hast, dass wir sofort nochmal crawlen.
Okay. Sind wir durch mit den Basics so?
Ja, wir sind jetzt schon auf dem Weg hin zu den weniger Basic-Geschichten, weil eben, ja, das Sitemap ist schon nicht mehr unbedingt basic.
Okay, ist schon nicht mehr basic. Was ist denn von den, nennen wir es mal, Extended Features, so das, wo du sagst, das ist das Wichtigste? Wir sind dann wahrscheinlich jetzt so ein bisschen bei diesen Signalen, auch wo du sagst, über 100 Signale, die ihr irgendwie aufnehmt.
Genau.
Kann man da von Reihenfolgen sprechen, was da am wichtigsten ist? Oder ist das eben der Teil, der dann cheaten wäre und sich eh verändert, was wie wichtig ist?
Nee, also cheaten gibt es eine ganze Menge dumme Ideen, von denen ich aber normalerweise auch gar nicht viel erzähle, weil es einfach dumme Ideen sind. Aber was man auf jeden Fall machen sollte, ist sich halt mal wirklich seine Performance anzuschauen. Wie schaut das eigentlich aus? Wie performe ich auf einem echten Mobile-Gerät? Was habe ich da für Metriken? Ich kann jetzt eben nicht sagen, also wir benutzen da eine relativ interessante Mischmetrik aus Real-User-Metrics und Laborwerten und auch bestimmten Laborwerten, die sich auch regelmäßig ändern und wo auch die Gewichtung mir jetzt nicht hundertprozentig bekannt ist, weil die sich relativ häufig ändert. Im Endeffekt, es muss für den Nutzer einfach schnell sein. Das ist das Wichtigste erstmal. Wenn es für den Nutzer schnell ist, ist es auf jeden Fall für Googlebot nicht schlecht, weil wir eben auch diese Real-User-Metrics benutzen, um zu schauen, wie schnell ist eigentlich die Seite, und das ist einer der vielen, vielen Faktoren. Das ist sicherlich nicht der eine große Faktor, aber es macht halt im Zweifelsfall einen Unterschied. Und man sollte sich anschauen, ob man vernünftige Titel hat, ob man vernünftige Meta-Descriptions hat. Da kann man zum Beispiel schlicht und ergreifend einfach mal nach irgendwas suchen, nach wo man denkt, da möchte man eigentlich landen oder da möchte man gesehen werden für das Ganze, und dann mal schauen, was zeigen wir eigentlich an, weil wir nicht unbedingt die Titel oder die Meta-Description, die du uns gibst, anzeigen. Im Endeffekt, wir schauen uns die an, das ist für uns ein Signal, ein Hinweis, so, aha, das denkst du, ist ein guter Titel. Aber je nach Suchanfrage kann das eben auch passieren, dass wir den Titel umschreiben, dass wir halt sagen, so, okay, ja, das ist ein cooler Titel für diese eine Suchanfrage, aber die Suchanfrage hier ist jetzt ein bisschen eine andere, deshalb schreiben wir jetzt einfach den Titel um. Das ist halt teilweise sinnvoller. Keine Ahnung, jetzt Beispiel, niedlichste Kätzchen in Deutschland. Jemand so googelt nach niedlichste Kätzchen in Deutschland. Hey, super, der Titel passt ja 1:1 zur Suchanfrage, lassen wir einfach so. Aber wenn jemand jetzt nach den 100 niedlichsten Kätzchen sucht und irgendwo in eurem Text steht, hier sind die 100 niedlichsten Kätzchen in Deutschland, dann können wir auch sagen, die 100 niedlichsten Kätzchen in Deutschland anstelle eures Titels, weil es relevant ist für euren Inhalt, es kommt in eurem Inhalt vor und es ist vielleicht sogar noch ein bisschen besser als das, was ihr im Titel stehen habt für diese Suchanfrage. Dann kann man sich halt überlegen, ja, ist der Titel, den ich gewählt habe, wirklich so schlau oder soll ich den vielleicht umschreiben? Das ist jetzt nicht mehr unbedingt super technisch, aber das ist ja schon noch nicht irrelevant, würde ich behaupten, sich darüber mal Gedanken zu machen. Dann kann ich mir natürlich anschauen, habe ich irgendwelche Fehler, gibt es irgendwelche Probleme, sind Seiten, die ich gerne indiziert haben würde, nicht indiziert, warum sind sie nicht indiziert? Auch da hilft die Search Console zum Beispiel, da gibt es einen Überblick, den sogenannten Coverage Report, was steht eigentlich im Coverage Report für eine Seite, die für mich wichtig wäre. Dann gibt es so Sachen wie, wie implementiere ich eigentlich Infinite Scroll zum Beispiel, wenn ich das machen möchte, oder Lazy Loading. Da haben wir ein paar Tipps und Tricks und Hilfestellungen. Wie sieht Googlebot eigentlich meine Seite? Da gibt es diverse Testing-Tools, da gibt es den Rich Results Test, da gibt es den Test für Mobile Friendliness, da gibt es die Google Search Console, wie da hat entsprechend ein Subtool, in dem man das einsehen kann. Wird meine Seite Googlebot eigentlich so angezeigt, wie ich das erwarte? Ist da all der Inhalt drin, den ich gerne hätte? Das ist sicherlich nochmal nicht uninteressant. Und dann gibt es natürlich die Situation, dass ich im Zweifelsfalle, wenn ich was mache, wenn ich in irgendeinem Vertical unterwegs bin, für das wir Structured Data haben, ob ich das nicht eventuell implementieren sollte. Also zum Beispiel, wenn ich ein Rezepteblog bin oder ein Eventanbieter, ein Eventveranstalter bin, oder wenn ich Bücher verkaufe oder publiziere oder wenn ich Produkte in meinem Shop habe, dann kann ich die entsprechend mit JSON auszeichnen, mit JSON Linked Data auszeichnen und sagen, hier, das ist mein Produkt. Das Produkt kostet bei mir 10 Euro und ist im Moment lieferbar und, keine Ahnung, hat folgende Bewertungen von Nutzern, weil wir das dann entsprechend auch in den Suchergebnissen potenziell hervorheben könnten, wenn wir diese strukturierten Daten haben. Das ist aber definitiv nicht mehr Basics.
Zum Verständnis, wie würde ich diese strukturierten Daten, also woher crawlt ihr die? Muss ich die plain irgendwo in mein HTML reinschreiben? Oder?
Ja, also du würdest dann einen Script-Tag mit dem Typ, also eben nicht ein Script-Tag-Typ JavaScript, sondern ein Script-Tag-Typ Application JSON plus LD oder LD plus JSON, glaube ich, ist der Type dafür. Du hast dann im Prinzip hast du ein Script-Tag irgendwo auf deiner Seite, in dem sitzt ein JSON-Objekt in einer bestimmten Formatierung und in einem bestimmten Format. Und da sagst du dann halt, diese Seite enthält dieses und jenes.
Ah, okay, alles klar. Das ist ja schon mal interessant. Sebi, was verkaufst du? Du hast ein paar private Internetshops so, wo du das noch anwenden kannst?
Nee, ich hab mich nur gerade gefragt, ob das auch für Kinofilme gilt.
Doch, ich glaube, Kinofilme haben wir auch sogar.
Du schaust jetzt gerade nach, weil wir nach Kinofilmen gefragt haben. Können wir das auch irgendwo online nachgucken, was für Kategorien es gibt?
Selbstverständlich.
Für uns wären natürlich Podcast-Folgen interessant.
Jetzt muss ich sehr vorsichtig sein. Ich glaube, wir haben das noch nicht gelauncht.
Aha, aber es kommt. Das heißt, ja, du sagst uns Bescheid, sobald es da ist.
Ich sage euch nicht Bescheid, aber es gibt bestimmt einen Blogpost dafür. Also es gibt Artikel, Buch, natürlich die Breadcrumbs, dass man halt quasi in Google-Suche auch direkt dann Breadcrumbs für jedes Resultat anzeigen könnte. Man kann ein Carousel-Markupen, man kann Kurse, wenn man Kurse anbietet, Rezensionen, Datasets, falls jemand irgendwie größere Datenbanken in seine Webseite oder in seiner Webseite bereitstellt, Arbeitgeberbewertungen, Veranstaltungen, Fact-Checking ist natürlich auch interessant, wenn man irgendwie Artikel hat, die gefact-checkt werden. FAQs, How-Tos, Jobs kann ich ausschreiben. Ich kann mein Business da, also wenn ich irgendwie eine Dönerbude irgendwo habe, dann kann ich quasi sagen, hi, ich bin die Dönerbude so und so an der so und so Straße 3. Ich kann Filme hinterlegen, falls ich Informationen zu Filmen habe auf meiner Seite. Jobbeschreibungen, aber eben nicht einzelne Joblistings, sondern mehr so Jobbeschreibungen. Produkte kann ich auszeichnen. Wenn ich Q&A auf meiner Seite habe, kann ich das auszeichnen. Rezepte kann ich auszeichnen. Wenn ich Bewertungen habe, also wenn Nutzer irgendwas bewertet haben auf meiner Seite, mein Hotel oder meine Produkte oder so, kann ich das auszeichnen. Ich kann Google Hinweise geben, welche Links es anzeigen soll. Also zum Beispiel, wenn ich eine kleine interne Suchfunktion haben möchte, kann ich das quasi über sogenannte Sitelink-Searchbox machen. Ich kann Sitelinks anlegen, also ich kann sagen, meine Seite hat diese wesentlichen Bereiche. Wenn ich eine App habe, die ich auf meiner Webseite beschreibe, kann ich das damit ansagen. Paywall-Content, also wenn ich irgendwas hinter einer Paywall sitzen habe, kann ich das entsprechend auszeichnen. Oder Videos. Videos werden auch entsprechend ausgezeichnet. Ah, Podcasts sind doch schon so halb gelauncht. Da muss man was Bestimmtes in seinen RSS-Feed werfen und dann...
Gott sei Dank. Haben wir einen RSS-Feed?
Wir haben einen RSS-Feed.
Cool. So, ich habe nur noch strange Fragen. Wir können aber mit dem advanceden Stuff weitermachen.
Hau mal eine strange Frage raus, wenn du eine hast, oder? So ein bisschen schieß mal dazwischen.
Gibt es denn irgendwas, was ich auf meiner Webseite machen kann, was tatsächlich Google-spezifisch ist, also was wirklich die Google Search Engine targetiert und nur von der interpretiert wird?
Naja, also bei Structured Data, zumindest die Sitelinks-Searchbox, das ist auf jeden Fall was für uns spezifisch ist, wenn ich mich nicht täusche. Obwohl es auch theoretisch standardisiert ist, glaube ich nicht, dass irgendjemand anders das implementiert, wenn ich mich nicht täusche. Aber eigentlich versuchen wir, so wenig Google-spezifisches Gedöns zu machen wie möglich. Ab und zu kommt das vor, dass wir es machen müssen oder beziehungsweise, dass wir halt die Einzigen sind, die es implementieren. Aber ich denke mal, früher oder später wird das auch andere betreffen. Ich weiß jetzt gar nicht, es gibt diese, euch ist das wahrscheinlich ein Begriff, das Leistungsschutzrecht, wo halt quasi gefordert wird, dass Suchmaschinen, wenn sie irgendwas quasi indizieren, sollten dann ursprünglich mal dafür halt quasi Geld entrichten müssen. Da haben wir dann gesagt, so okay, das sehen wir irgendwie nicht ein und von daher geben wir den Leuten die Möglichkeit, also es besteht schon die Möglichkeit zu sagen, ich will nicht, dass Google mich indiziert, aber wir können natürlich dir auch noch feinere Kontrollmechanismen quasi in die Hand drücken. Du kannst dann sagen, ich möchte nicht, dass irgendein Snippet angezeigt wird, also diese kleinen Beschreibungstexte, dass die nicht angezeigt werden oder dass die höchstens 100 Zeichen lang sein dürfen. Ich möchte nicht, dass irgendein Thumbnail aus meiner Seite quasi da angezeigt wird oder dass der höchstens 300 mal 300 Pixel groß sein darf und nicht größer sein darf und so weiter und so fort. Also solche etwas feingranulareren Kontrollmöglichkeiten für Webseitenbetreiber gibt es. Ich bin mir aber nicht sicher, ob andere Suchmaschinen das schon implementieren, weil ich da nicht für die anderen Suchmaschinen sprechen kann an der Stelle. Ich weiß, dass wir es implementieren, dass wir es auch angekündigt haben. Es gibt nämlich in Frankreich inzwischen schon ein entsprechendes nationales Gesetz. Ich glaube, in Deutschland folgt das dann irgendwann demnächst dieses Jahr. Und von daher, das würde ich jetzt im Moment erstmal für Google-spezifisch halten, aber ich denke mal, früher oder später werden andere Suchmaschinen danach ziehen.
Mhm. Hast du denn noch ein paar von den strange Fragen?
Ich habe eine strange Frage noch, so wie das liegt eigentlich daran, weil ich mich nicht so gut auskenne damit. Wenn ich kann doch Google-Suche auch für die interne Suche nur auf meiner Seite irgendwie verwenden, oder?
Ja. Und das geht auch.
Aber das hat mit SEO gar nichts zu tun, oder?
Nicht so richtig, weil du dann ja davon ausgehst, dass derjenige schon auf seiner Seite ist. SEO ist ja hauptsächlich gerichtet darauf, dass jemand, der die Seite nicht kennt oder zumindest nicht direkt auf seiner Seite navigiert, die Seite über eine Suchmaschine quasi findet und dann über eine Suchmaschine drauf zugreift.
Ich meine, die Ergebnisse sind ja vermutlich schon auch besser aufbearbeitet, wenn deine Seite einigermaßen strukturiert ist, oder?
Ja, klar, auf jeden Fall. Und es ist auch ganz interessant, es gibt ja quasi die explorativen Anfragen und es gibt die navigierenden Anfragen. Also es gibt zum Beispiel eben, könnte ich ja sagen, programmierbar Podcasts. Dann will ich nicht irgendwelche Podcasts, sondern ich will eure konkreten Podcasts. Und das ist eine navigierende Frage, weil im Endeffekt, ich will zu einer bestimmten Unterseite von eurer Seite, habe keinen Bock auf eure Homepage zu gehen und mich dann durchzuklicken, sondern ich gebe dann einfach halt irgendwie was ein oder weiß ich nicht, jetzt keine wettbewerbsverzerrenden Dinge, keine Ahnung, Bundesumweltministerium Statistiken 2020 oder 2019, dann weiß ich schon, wo ich hin will, gehe aber eben gar nicht auf die Seite, sondern ich suche im Prinzip navigierend durch eine Suchmaschine. Und dann gibt es natürlich die explorativen Sachen, sowas wie Umweltstatistiken 2019 Deutschland, wo ich dann mehr oder weniger explorativ suche und quasi sage so, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da hin müsste oder welche Quelle ich da haben will, gebt mir einfach mal alles, was ihr da so habt. Und ich fummel mich dann so ein bisschen durch. Und das ist vielleicht auch noch ganz interessant, denn auch dafür kann man natürlich unterschiedlich optimieren oder vielleicht eine andere Landingpage noch anlegen, also dass man quasi mehr oder weniger nicht denselben Content hat, aber ihn anders aufbereitet, je nachdem, über welche Suchanfragen die Leute kommen. Indem ich halt zwei Seiten habe, die unterschiedlich relevant sind für unterschiedliche Fragen.
Das heißt aber, ich würde das einfach, also kann ich das irgendwie steuern oder steuere ich das wirklich dann auch nur über meine Inhalte im Endeffekt, dass ich sage, okay.
Das steuerst du über deine Inhalte letzten Endes.
Okay, das heißt, nur da überlege ich einfach so, okay, wenn jemand wirklich direkt nach mir sucht, was sollten da für Inhalte sein? Und wahrscheinlich bei einer explorativen Suche würde ich wahrscheinlich erstmal grundsätzlich noch ein bisschen Informationen zum, wer bin ich denn eigentlich, mitliefern, so, dass Leute Trust aufbauen können oder so.
Also es ist wieder weniger technisch, aber das machen halt auch schon viele falsch. Die haben quasi einmal Inhalt und dann ist es für die abgehakt, wo eben dann andere Firmen sagen, naja, Moment, also wir haben ja denselben Inhalt, keine Ahnung, wir sind eine Bettenfabrik, ja, logisch. Aber zum einen gibt's Leute, die halt, wonach suche ich eine Matratze aus oder was ist ein gutes Bett? Und dann machen sie quasi fast denselben Inhalt, sie schreiben den natürlich nochmal um, mit der Zielstellung zu erklären, wonach suche ich eine Matratze aus? Und dann eben in der anderen Seite, was ist eigentlich ein gutes Bett? Und innerhalb dieser Erklärung, was ein gutes Bett ausmacht, kannst du dann sagen, aber ein gutes Bett hilft natürlich nichts, wenn deine Matratze nicht gut ist. Und hier findest du raus, wie du eine gute Matratze identifizierst. Und hier siehst du unsere Matratzen und unsere
Das Betten. Heißt, da ist eigentlich wichtig zu antizipieren, nach was könnten Leute suchen, die grundsätzlich an meinem Produkt interessiert sind. So,
genau. Also und ja, da kann man dann halt auch Analytics dazu ziehen oder eben die Search Console wieder, die einem auch eine Übersicht gibt, über was für Queries sind eigentlich die Leute, also was für Suchanfragen haben die Leute eigentlich benutzt, um bei mir zu landen. Oder für was für Suchanfragen tauche ich eigentlich überhaupt auf? Und dann kann man sich überlegen, oh, das ist eine Suchanfrage, die finde ich super wichtig. Für die habe ich aber überhaupt keine Klicks. Also das heißt, ich bin da angezeigt worden, aber niemand hat mich angeklickt.
Ah, okay.
Und dann kann man sich halt überlegen, vielleicht muss ich da nochmal eine Separatseite machen mit einem besseren Titel, mit einer besseren Beschreibung, vielleicht noch ein nettes Bild dazu, dass es attraktiver wird, da vielleicht auch drauf zu klicken.
Okay. Wie sieht es denn grundsätzlich aus so mit Responsiveness oder man kennt ja von einigen Seiten, die haben auch so Mobile Sites, also irgendwie M. irgendwas. Macht das irgendwie einen Unterschied für mich, ob ich einfach eine Seite habe, die responsive ist oder ob ich eine mobile optimierte Seite habe? Ist sowas überhaupt, hat sowas überhaupt einen Einfluss?
Das hat natürlich einen Einfluss. Also wenn ich eine Seite habe, die auf Mobile nicht vernünftig dargestellt werden kann, ist es eher schlecht, weil wir eben jetzt auch zunehmend mehr Traffic über Mobile halt sehen auf Google Search. Es wird viel gesucht. Über 50% der Suchen passieren auf Mobile. Und dementsprechend, wenn du auf Mobile bist und deine Seite ist nicht Mobile-friendly, dann wird sie im Zweifelsfalle nicht so gut gerankt. Also das ist einer der Ranking-Faktoren natürlich auch. Heißt nicht, dass es plötzlich nicht mehr performt, das ist Quatsch, aber es ist einer der Faktoren einfach. Das heißt, eine responsive Seite oder eine mobile optimierte Seite ist auf jeden Fall eine gute Idee und eine gute Investition in die Zukunft. Separate Webseiten, davon raten wir inzwischen eher ab. Wir haben früher mal gesagt, ja, das kann man natürlich machen, aber wir haben einfach festgestellt, dass es meistens einfach nur großes Kuddelmuddel gibt und dass es mitunter halt wirklich sein kann, dass du mehr Aufwand damit hast, das richtig einzustellen. Also so ein Klassiker ist, es kann passieren, wenn deine Mobile-Seite besseren, relevanteren Content ausspielt, weil du halt ganz viel Blödsinn einfach weglässt und weil du die vielleicht schneller gemacht hast und sie funktioniert insgesamt besser, dann kann das halt passieren, dass sie im Ranking deine Nicht-Mobile-Seite überrundet und dann entsprechend auch für Desktop angezeigt wird. Und das kann halt im Zweifelsfalle sein, dass du das nicht willst und dann musst du dir überlegen, dass du noch eine Weiterleitung implementierst, dass du schaust, ist dieser Nutzer auf Mobile? Nein, okay, dann leite ich ihn um auf Desktop-Seite. Das ist aber auch ein zweischneidiges Schwert, weil gerade wenn die Leute dann versehentlich komplett unterschiedlichen Inhalt haben, kann das mitunter nicht so toll sein. Also es macht einfach mehr Aufwand, eine separate Seite für Mobile und für Desktop zu haben. Deshalb raten wir davon ab. Responsive ist definitiv die bessere Lösung.
Okay.
Die einfachere auch.
Ich habe noch so eine weiße Schrift auf weißem Hintergrund Frage. Das ist mir nur gerade gekommen, so wo wir sagen, es gibt so verschiedene Ausprägungen und dann möchte ich vielleicht, meine Desktop-Seite ist vollgepackt mit Inhalten, meine Mobile-Seite aber nicht, aber ich will die gleichen Inhalte auf der Mobile-Seite gefunden haben. Was tue ich? Weiße Schrift auf weißem Hintergrund.
Also weiße Schrift auf weißem Hintergrund, da gehen wir dann normalerweise davon aus, wenn wir es nicht, also das will dann vielleicht nicht gesehen werden und dann kann es passieren, dass wir es ausklammern und dann hast du nichts erreicht. Außer, dass deine Webseite eine Menge Daten aber sagen wir mal, da sind jetzt irgendwie 20 Kilobyte Text, weißer Schrift auf weißem Grund, dann hast du die über den Draht geschickt, ohne dass irgendwie das einen Sinn ergeben hat für irgendjemanden. Es ist nicht gut für den Nutzer, es ist nicht gut für Google. Ich würde sowas lassen.
Okay.
Im Umkehrschluss muss ich aber auch dazu sagen, das ist eine interessante Frage, weil sie in einen Bereich hineingeht, der sehr diffizil zu erklären ist. Grundsätzlich gilt, wenn du was versteckst, werden wir es weniger gewichten normalerweise. Außer wir stellen fest, dass es sich halt um einen, sagen wir jetzt mal, ein User Experience oder ein User Interface Design Pattern handelt, also zum Beispiel sowas wie Carousels oder Tab Boxes oder sowas, das erkennen wir normalerweise als solche an und zeigen das dann auch entsprechend an und will heißen, wir sehen dann den Content und gewichten den auch nicht schwächer. Es kann aber immer passieren, dass wir den schwächer gewichten als Content, den du halt wirklich siehst. Mhm. Von daher einfach für den Nutzer offensichtlich machen, wo der Content steht und alles ist gut.
Ich würde gerne meinen Karma noch retten und die Brücke schlagen zu, weißer Text auf weißem Hintergrund, das ist ja nur sehr, sehr wenig Kontrast. Wie sieht's denn aus mit Accessibility? Wie wird das denn eingepreist?
Das, also grundsätzlich kann man sich ja vorstellen, ist der Googlebot im Endeffekt ein Nutzer mit Screenreader, wenn man das so möchte. Ja, also der benutzt ja das semantische Markup, um zu verstehen, worum es auf deiner Webseite überhaupt geht. Er sieht in dem Sinne auch Bilder nicht. Das heißt, auch da spielt ein Alt-Attribut zum Beispiel eine große Rolle. Was ist auf diesem Bild zu sehen? Erklärt es uns bitte einfach. Das ist für uns einfacher zu verarbeiten. Also Accessibility spielt eine große Rolle. Er ist sicherlich nicht der Nonplusultra-Faktor, ist auch sicherlich nicht das Ein und Alles, was dich killt, wenn du es nicht machst. Aber wie gesagt, eine Seite, die gut ist für Nutzer, ist immer auch oder sollte normalerweise immer auch gut sein für Suchmaschinen. Und Accessibility hat noch keinem geschadet. Also kann man nur empfehlen, sich Gedanken zu machen, wie kann ich meine Webseite so zugänglich, so accessible wie möglich machen.
Okay. Wie ist denn, ich will mal generell jetzt so für unsere Hörer, die jetzt zum Großteil wahrscheinlich Entwickler sind und jetzt irgendwie gefühlt nach dem Talk jetzt hier Search Engine Optimization Ninjas sind, was den technischen Teil angeht. Wir haben ja also auch schon einige Punkte angerissen, so auf der nicht-technischen Seite, was man so tun kann. Also wenn ich jetzt als Entwickler da bin und sage, okay, für die Inhalte bin ich ja nicht verantwortlich, aber ich bin ganz freundlich und sage meinem Marketing-Team, was sie machen müssen. Jetzt habe ich, was ich jetzt so mitgenommen habe, sie sollten mir grundsätzlich gute Titel und Inhalte geben. Sie sollten ab und zu mal probieren, nach sich zu suchen oder mit den ganzen Google-Tools mal nachgucken, nach was suchen denn Leute bei uns, um vielleicht auch die Inhalte, die neben dran in den Titeln und Metatext stehen, zu optimieren. Das waren jetzt die zwei Sachen, die ich auf der man merkt, ich habe auf der technischen Seite sehr gut zugehört. Was sind so die inhaltlichen Themen, wo du sagst, so da sind auf jeden Fall, da ist noch richtig was rauszuholen, so von meinem Marketing-Team, dass ich mal ein paar Tipps mitgeben kann?
Also was ich halt wirklich sehr häufig sehe, ist, dass die Leute nicht verstehen, wer ist eigentlich ihre Zielgruppe. Da muss man sich einfach ganz, ganz klar mal drüber Gedanken machen und sich mal hinsetzen. Und das spielt auch ein bisschen rein dazu, wie stelle ich eigentlich SEO-Leute an oder Consultants oder externe Agenturen oder wie auch immer. Weil da gibt's halt im Prinzip so im Wesentlichen zwei Gruppen. Es gibt die einen, die sagen, hier, gib mir, keine Ahnung, 500 Euro und ich mache, dass du auf Platz 1 stehst für eine Woche oder so, keine Ahnung. Und dann gibt's halt die, die sagen, okay, wenn du mir Geld gibst, dann setzen wir uns hin, machen erstmal eine Marktanalyse, machen eine Competitive-Analyse und schauen halt auch mal, was ihr so an Inhalten eigentlich habt und was so eure Kunden sind und wonach die so suchen und machen dann einen vernünftigen Audit und dann überlegen wir uns, wie wir das Content-strategiemäßig auch mal angehen. Und ich habe das Gefühl, dass zumindest in einigen Firmen, gerade auch Startups, dann tendenziell eher der ersten Gruppe Geld zuwerfen und sich dann wundern, dass das nur immer kurz was bringt oder vielleicht auch gar nichts bringt. Da sollte man sich einfach darüber Gedanken machen, ja, klar, Content Strategy ist hart und Market Research auch, aber es lohnt sich einfach. Es lohnt sich zu verstehen, was brauchen eigentlich meine Kunden, wer sind eigentlich meine Kunden und was biete ich denen eigentlich überhaupt und was ist es eigentlich, was ich versuche zu machen. Und da geraten halt auch leider viele Marketing-Leute und leider auch ein paar SEO-Leute immer wieder in den Trichter, dass sie halt auf die falschen Kennzahlen gucken. Also mein Favorit ist jemand, der zu mir kommt und sagt, Martin, Riesenproblem, wir haben viel weniger Google-Traffic, als wir früher hatten. Wir haben nur noch 30% von dem, was wir früher hatten. Das ist meine nächste Frage. Also meinst du damit Impressions? Ja, ja, genau, viel weniger Search-Impressions. Unsere Seite taucht weniger in Suchresultaten auf. Dann sage ich, okay, wie sieht's denn bei den Klicks aus? Habt ihr Klicks in Search verloren? Klicken die Leute eure Suchergebnisse weniger an? Und dann ist meistens schon so, also oft höre ich dann, das weiß ich jetzt gar nicht. Und das ist so die offensichtliche Situation, wo man halt schaut, so, oh, ich werde viel weniger in Search angezeigt. Das ist aber kein Problem. Das heißt ja nur, dass wir irgendwie rausgefunden haben, vielleicht gibt's andere Sachen, die da relevanter sind für andere Fragen. Ist ja, wenn meine Seite über Katzen ist und ich tauche für Boote auf, dann ist das in Anführungsstrichen ein Bug auf unserer Seite, den wir dann irgendwann beheben. Dann wirst du zwar vielleicht 1000 Mal oder 2000 Mal oder 100.000 Mal weniger angezeigt im Monat, aber du verlierst keine Klicks, weil dich bei Bootgedöns nie jemand angeklickt hat. Das ist also für die Nutzer ist es besser geworden und für dich nicht schlechter. Im Gegenteil, teilweise bemerken die Leute dann, okay, ich kriege nur noch 30% des Traffics, aber ich kriege 10% mehr Klicks. Also ja, dann das heißt, wir haben euch mehr Leute hin, also wir zeigen euch weniger an, aber von den Anzeigen Momenten, die es gibt für eure Seite, kriegt ihr mehr Traffic auf eure Seite. Also mehr Nutzer klicken euch wirklich auch an. Damit ist dann euch im Endeffekt gar nichts weggenommen worden. Im Gegenteil, ihr habt was dazu bekommen. Und dann gibt es halt noch die Leute, die sagen, wir werden weniger angeklickt. Dann sage ich, ja, aber wie sieht es denn bei den Conversions aus? Das ist dann nämlich noch die nächste Frage. Man muss sich ja überlegen, was für ein Ziel habe ich mit meiner Webseite? Wenn ich zumindest kommerziell Webseiten mache, habe ich ja mal irgendein Ziel. Möchte ich ein Produkt verkaufen? Oder möchte ich, dass sich Kunden, also mache ich damit Kundenakquise, dass sich Kunden bei mir melden und dann halt Projekte bei mir vergeben? Oder möchte ich irgendeine Subscription halt loswerden oder was auch immer, keine Ahnung, möchte ich Ad-Impressions machen, weil sich Leute lange bei mir auf den Seiten aufhalten oder so, I don't know. Aber man muss sich dann halt klar werden, was ist eigentlich für mich eine Conversion, was ist der Moment, wo ich Geld verdiene? Und dann muss man sich anschauen, die Klicks, die kommen, wie viele von denen verdienen eigentlich Geld? Weil es nützt mir ja nichts, wenn jemand von einem Google-Suchresultat auf meine Seite kommt, feststellt, ah nee, das ist ja überhaupt nicht das, was ich haben wollte und wieder geht. So, das heißt, ich möchte auch, dass diese Klicks dann möglichst viel converten. Und wenn ich das optimieren kann, dann ist das auf jeden Fall nicht verkehrt. Und da muss man halt schauen, dass man auf die richtigen Kennzahlen schaut und dass man auch sich überhaupt klar wird, was ist eigentlich mein Business, dass man nicht irgendwelchen Kennzahlen blind hinterherläuft. Ah, Krisensitzung, wir haben 50% weniger Traffic von Google Search. Ja, aber hat das irgendwelche Änderungen an unseren Unternehmenskennzahlen verursacht? Nee. Ja, na gut, dann weitermachen.
Also im Endeffekt, es wirkt alles als gar nicht so viel. Man muss nur die Tools, die man hat, irgendwie richtig nutzen und die Inhalte, die man hat, richtig präsentieren, so ein bisschen. Weil, sind ja jetzt, haben wir am Anfang auch drüber geredet, es wirkt alles nicht wie Magic und im Endeffekt muss ich eigentlich nur schauen, dass das.
Das wäre auch so meine Frage gewesen. Braucht man überhaupt, also lohnt es sich jetzt irgendwie einen SEO-Experten zu sich zu holen oder kann man sich eigentlich anhand der vorhandenen Tools und Dokumentationen ganz gut selbst behelfen? Naja,
wenn der von der zweiten Kategorie nicht ist und nicht von der ersten? Also nicht der dich in der ersten Woche hochpushen will.
Okay, aber dann nur so ein bisschen beraten, dass man sich um diese Themen Gedanken macht.
Genau. Also das kommt ein bisschen natürlich dann auch auf eure Umstände an. Also ich würde sagen, für viele Umstände macht es total Sinn, einen SEO-Consultant oder eben eine SEO-Abteilung zu haben. Weil es kommt ja dann auch darauf an, du möchtest eigentlich, also es ist ja kein Einmal-Ding. Du machst ja nicht einmal guten Content und dann bist du fertig, sondern du möchtest ja dann auch, dass sich das mit deinem Business entsprechend weiterentwickelt. Wenn ihr neue Produkte habt, wenn ein neuer Competitor auf den Markt kommt, muss man das vielleicht auch nochmal anpassen. Man muss das ein bisschen im Blick haben. Auch das Suchverhalten ändert sich ja. Es ist ja unter anderem auch saisonales Suchverhalten. Also es kommt ganz stark darauf an, wenn ich jetzt Florist bin, dann ändert sich vielleicht mein Content je nach Jahreszeit, sage ich mal. In Weihnachten sieht meine Seite vielleicht anders aus als zu Ostern oder im Sommer oder so. Das ist mal das eine, dass man halt eigentlich seinen Content immer weiterentwickeln kann und sollte. Das andere ist sicherlich auch, dass es eine ganze Menge eben so Sachen gibt wie technisches Monitoring. Also wer setzt sich denn hin und schaut, ob vor einem Deployment und nach einem Deployment, was passiert da auf Google? Weil es ist mir schon öfters mal untergekommen, dass Leute irgendwas deployed haben und dann festgestellt haben, fuck, jetzt sind 80% unserer Webseite sind gerade aus dem Index gepurzelt. Und die merken das dann im Zweifelsfall, im schlimmsten Falle wirklich erst irgendwie einen Monat später, wenn irgendwelche relevanten Unternehmenskennzahlen, so Verkäufe oder so, plötzlich einbrechen. So, warum haben wir diesen Monat 50% weniger verkauft? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mal gucken. Und dann guckt man so ein bisschen in die Analytics rein und stellt fest, ja Mist, das war ursprünglich mal 50% unseres Traffics kamen über Google Search oder über Suchmaschinen im Allgemeinen und die sind jetzt weg. Und dann ist es eigentlich schon ein bisschen spät, weil man dann eben erstmal rausfinden muss, was ist dann eigentlich los und dann dauert es, bis man das auf seiner Seite repariert hat und dann dauert es ja nochmal eine ganze Weile im schlimmsten Falle, bis es bei uns dann repariert ist, weil wenn man es mal geschafft hat, uns quasi zu sagen, du, wir wollen eigentlich gar nicht, dass du irgendwas von uns in den Index packst und dann sagst du, nee, Moment, halt, alles zurück, alles wieder in den Index rein, dann kann es halt ein bisschen dauern, ein paar Tage, im schlimmsten Fall eine Woche, zwei Wochen oder so, je nach Seitengröße auch länger. Bis wir dann wieder alles quasi wieder hergestellt haben und bis dann auch die Ranking-Signale wieder da sind, um zu ranken. Und dann ist natürlich Mist, wenn man dann eine SEO-Consultant oder eine Inhouse-SEO-Abteilung oder so hat, die da vielleicht schon beim Staging mal draufschauen und sagen so, hier übrigens, warum steht da nur Index drin? Und dann sagt jemand, oh, da habe ich einen Fehler gemacht. Und dann behebt man das, bevor man das ausrollt, ist das natürlich super.
Und wie schnell ist denn der direkte Impact, dass ich das sehen kann? Weil du hast ja gemeint, es kann mal ein, zwei Wochen dauern, bis man da wieder drin ist. Aber muss ich denn da im Blick haben, wie häufig meine Seiten gecrawlt werden, dass ich erst nach einer Woche schaue, ob die Zahlen eingebrochen sind? Oder wie?
Das ist ein bisschen tricky. Also man sollte es eigentlich mehr oder weniger konstant beobachten. Also ich sag mal so, einmal alle paar Wochen sollte man schon mal reinschauen, wie es in etwa läuft. Einfach, dass man mal so ein bisschen den Trend sieht. Und wenn es irgendwelche, wenn es, sage ich mal, immer mehr oder weniger so ein bisschen schwankt und plötzlich sieht man, dass es halt mehrmals abgesagt ist, dann sollte man sich langsam Gedanken machen, ob man eventuell mal anfängt zu debuggen, was da eigentlich passiert. Und dann ist halt auch das nächste Ding, damit muss man sich ein bisschen auskennen, damit muss man sich ein bisschen in die Tools einfuchsen. Wer hat da schon die Zeit dafür? Ich meine, als Entwickler wissen wir alle, wir müssen uns um alles Mögliche kümmern. Unsere Infrastruktur muss laufen, unsere Deployments müssen sinnvoll laufen, wir müssen Tests schreiben, wir müssen Bugs fixen, wir müssen neue Features implementieren. Hat man dann die Hände und den Kopf noch frei, um noch was Zusätzliches zu machen, ist die Frage. Und wenn man das nicht hat und wenn man auch nicht die Kapazität vielleicht hat, sich da wirklich reinzufuchsen, dann kann man sich Hilfe holen. Dafür sind SEOs da.
Mhm. Tibi.
Wir wollen jetzt natürlich, wenn ich bei Google SEO eintippe, ganz oben auftauchen mit unserem Podcast. So, was machen wir jetzt dafür? Jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja gerade alles gelernt. Ist das möglich?
Naja, dann habt ihr es ja alles gelernt. Ich würde dann behaupten, SEO und Podcast, da habt ihr wahrscheinlich schwere Karten, weil ihr, ohne euch beleidigen zu wollen, dann vielleicht für das Thema doch nicht so super relevant seid. Aber vielleicht technisches SEO in Deutsch könnte schon wieder was sein, was vielleicht seltener, wo weniger Content einfach existiert. Und dann könnte man ja mal schauen, dass man vielleicht seine Episodennamen irgendwie danach ausrichtet und vielleicht mal irgendwie einfach halt möglichst genau beschreiben, worum es hier eigentlich geht und möglichst versuchen, relevant eigentlich dabei zu bleiben. Also jetzt nicht irgendwie irgendwelchen Schwachsinn reinschreiben, sondern halt sagen so, hier in unserem Podcast mit Martin Splitt von Google reden wir über technisches SEO und so weiter und so fort. Und dann kann es ja schon sein, dass für die richtigen Suchanfragen ihr relevant genug seid, um diese Episode halt auch zu zeigen.
Ja, cool. Und ansonsten schreiben wir dir einfach eine Mail, dann packst du uns da nach oben. Das ist ja super jetzt. Ach Mist, also wirklich doch, also Cheaten und Tricks ist ja doch nicht möglich. Wir haben es an so vielen Ecken und Enden jetzt probiert.
Wir haben alles versucht.
Wir müssen uns einfach an die Regeln halten. Na gut.
Besonders schön sind auch die Leute, die sagen, meine Website ist viel besser als die anderen, wird aber viel weiter unten gerankt. Und dann sagst du, ja, das ist halt deine Meinung. Ne? Natürlich findest du deine Website besser, sonst hättest du ja nicht so gemacht, sondern anders. Ja. Aber das ist halt nicht unbedingt immer dem objektiven Review dann stand. Und wir können da sowieso nichts machen. Ist auch immer ganz cool, wenn Kolleginnen und Kollegen, die bei Google arbeiten, entweder sei es jetzt in Produktteams oder sei es jetzt in irgendwelchen Partnermanagement, dann sagen so, hey, wir haben einen großen Partner, der hat Fragen zu Suche. Und dann sagen wir, hier ist das Forum, hier ist der öffentliche Support, viel Spaß. Nee, aber das ist ein ganz wichtiger Partner. Dann sagen wir, cool, hier ist die Suche, hier sind die öffentlichen, die ganzen öffentlichen Dokumente und die ganzen öffentlichen Support-Channels, weil wir sagen da nichts dazu.
Okay, das ist gut zu wissen. Es gibt keinen Wettbewerbsvorteil, sehr gut.
Es gibt keinen Wettbewerbsvorteil, es gibt keine bevorzugte Behandlung für irgendjemanden, es gibt nur die öffentlichen Informationen. Deshalb kann ich ja auch mit euch hier drüber reden, wir stellen das ja dann online, alles ist supi. Wenn ihr halt sagen würdet, so, ja, wir brauchen jetzt Consulting von dir, Martin, dann müsste ich halt auch sagen, da kann ich nur darauf verweisen, sucht euch jemanden aus der SEO-Branche, der hilft euch gerne.
Ja.
Ich darf nicht mal jemanden empfehlen, also selbst das geht nicht.
Ah, okay, krass. Ja, cool. Das
die Frage kommt, wen ich empfehle, geht nicht.
Wir probieren es dann nochmal offline.
Genau. Wenn er das doch 60 Minuten vorher gesagt hätte.
Ja. Ja, cool, aber das klingt doch nach einem guten Fazit, oder?
Da haben wir auf jeden Fall jetzt...
Liegen euch noch Fragen auf den Lippen.
Also ich habe ein gutes Bild bekommen jetzt.
Ja, cool. Also Martin, wenn du nicht sagst, es gibt noch einen Punkt, den wir komplett außer Acht gelassen haben und der muss jetzt hier noch in die Welt raus posaunt werden, springen wir sonst?
Also ich würde einfach sagen, SEO ist halt keine magische schwarze Kiste, in die man nicht reinschauen kann. Es ist eigentlich, wenn es gut ist für den Nutzer, ist es normalerweise auch gut für SEO und für alles andere gibt es halt Expertinnen und Experten, mit denen man mal reden kann. Man kann uns immer fragen, wir sind eigentlich approachable. Wie gesagt, solange es in den öffentlichen Foren passiert, ist das alles kein Problem. Und einfach mal ein bisschen drüber nachdenken, seht es einfach als zusätzliche Requirements im Prinzip an, also überlegt euch, wir wollen ja alle Webseiten bauen, damit Leute irgendwas damit anstellen können, sei es jetzt irgendwie unsere Produkte kaufen oder irgendwie was rausfinden oder irgendwelche Apps benutzen, und da gehört SEO eigentlich dazu, denn wenn ich eine Webseite baue und niemand benutzt die, dann ist ja auch irgendwie doof. Und im Schnitt kommen 50% des Traffics halt über Suchmaschinen.
Wichtiges Thema. Zum Glück haben wir jetzt so viel darüber gelernt. Ja, definitiv. Sehr cool.
Ich hoffe, das hat was gebracht.
Auf jeden Fall. Fabi, du willst doch bestimmt auf das Knöpfchen drücken, oder?
Ja.
Unseren kleinen Einspieler.
Denn dann würden wir noch zu unseren Pick of the Days kommen, unseren kleinen Helferchen und Tipps, die wir Leuten noch mitgeben möchten. Wir fangen mal mit dem Fabi an.
Ja, wir haben ja gerade gelernt, 50% des Traffics kommt über Search Engine Optimization, die andere 50% bestimmt einfach nur über Empfehlungen. Und meine Empfehlung ist, wir hatten ja vor ein paar Wochen den Matthias Endler zu Gast, der mit uns über Rust gesprochen hat.
Lustige Überleitung.
Und wir haben überhaupt nicht erwähnt, dass er ja auch einen YouTube-Kanal hat zum Thema Rust. Und wir haben jetzt hier einige, die mittlerweile sehr interessiert an Rust sind. Deswegen würde ich da nochmal die Empfehlung raushauen, seinen YouTube-Kanal Hello Rust. Ist echt cool. Also wer sich ein bisschen weiter noch nach dem Podcast damit beschäftigen will, schaut euch Hello Rust an. Das ist mein Pick für heute, eine Empfehlung, die jetzt bestimmt 50% seines Suchtraffics ausmachen.
Sehr gut. Sebi?
Meine Empfehlung ist heute die Workout-App. Ich kann, glaube ich, gar nicht, weil du machst ja die 7-Minuten-App, gell?
Ja. Yeah. Und jetzt kommst du, okay?
Und ich hab die heißt Workout und die finde ich cool und nach der trainiere ich und das sind mehr als 7 Minuten.
Und ich würde auch sagen, jetzt einfach nur anhand der Muskeln würde ich sagen, ich würde die Workout-App nehmen, wenn ich mir den Jojo und den Dennis angucken, dagegen den Sebi. Ich glaube, ich würde die Workout-App nehmen.
Sebi macht halt auch noch an 8 Stunden sonst am Tag Sport und nutzt dann für die 12 Minuten diese Workout-App. Was aber nochmal ganz kurz, dem jetzt wirklich so ein Tipp wird, was kann die? Sind da Übungen drin?
Da sind, oder? Du kannst ja das so zusammenwürfeln. Also da sind so ein paar Presets drin von Übungen, die nach Zeit sortiert sind, also so kurz, mittellang. Und kannst dir aber deine Übungen so zusammenstellen und sagen, du möchtest dann halt morgens 10 Liegestütze machen, dann machst du ein kleines Päuschen, dann machst du Pull-Ups, dann machst du Handstand, Liegestütze, keine Ahnung, was du halt, je nachdem, was du brauchst, bastelst du das so ein bisschen zusammen und dann läuft das halt ab mit Timer und
die ein bisschen mehr Geld haben sozusagen.
Die hat, glaube ich, Geld gekostet, ja 2,50 oder so oder 1,50.
2,50, also das ist für den Preis.
Nee, die ist aber super, also du kannst, dadurch, dass das so flexibel zusammenwürfelbar ist, von den Übungen und den Symbolen und so, also mir hat's Spaß gemacht, das dann zusammenzusetzen. Also ich hatte ja vorher auch mal Freeletics und so. Führt vielleicht so weit jetzt.
Ja, okay.
Workout-App ist geil.
Fragen wir Martin, ob er auch so ein Sportler ist.
Ich bin ein Sportler, aber eher fürs Schwimmen, Tauchen, Radfahren zu haben.
Ich hatte mal Radfahren als Pick of the Day.
Du hattest mal Radfahren?
Ja, da wurde ich ausgelacht für, dass man mal öfter das Fahrrad benutzt.
Ich lache jetzt schon wieder.
Ja, dass man häufiger das Fahrrad benutzen sollte.
Ja, das sehe ich genauso. Ja. Und sich möglichst dabei auch an die Verkehrsregeln halten, denn was ich so teilweise auf den Straßen sehe, ist nicht schön.
Das stimmt. Ja. Wo bist du?
Ich bin
also in Zürich. Okay, Zürich, alles klar.
Da halten sich die Leute normalerweise an die Verkehrsregeln, aber die Fahrradfahrer, ich habe irgendwie das Gefühl, die denken, dass Ampeln im Wesentlichen dekorative Lichter sind.
Und jetzt muss ich auch noch eine Google-Frage stellen, weil du gerade Zürich gesagt hast. Als ich mich damals mal damit beschäftigt habe, sowas gibt es für Google Offices in Europa, stand immer Zürich als das coolste Office. Ist das immer noch so? Hat Google das in Europa das Zürich das coolste Office?
Ja, selbstverständlich. Nicht nur in Europa.
Nicht nur in Europa? Willst du so weit gehen?
Ich würde so weit gehen, dass es definitiv, also vielleicht nicht das coolste Office auf der ganzen Welt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Office. Also,
okay.
Wir haben einen recht großen, weitläufigen Campus, aber es ist trotzdem alles gut erreichbar. Also ich fahre in 10 Minuten bist du mit dem Rad vom einen Campus zum anderen gefahren. Das ist relativ easy. Wir haben ein sehr schönes, also in dem Gebäude, in dem ich bin, haben wir ein extrem cooles Fitnessstudio eigentlich. Da kann man halt mal ganz entspannt hingehen und ein bisschen Sport machen und dann eigentlich duschen gehen und dann weiter. Und wir haben auch ein sehr schönes 2-stöckiges Fitnessstudio bei uns im Gebäude. Und ich schaue dann immer gerne den Kletterrand zu auf der Kletterwand. Das ist eigentlich ganz witzig.
Ja, cool. Ich kenne bisher nur die Offices, die ich kenne, sind New York und wo waren wir, Sebi? In San Francisco. Die waren auch beide sehr, sehr schön. Also Zürich steht dann wohl noch auf der Agenda, müssen wir uns mal angucken.
Definitiv. Also ich meine, San Francisco mit dem, weiß ich nicht, 34. Stock oder wo das, wo die kleine Cafeteria ist, ist natürlich geil. New York ist einfach allgemein recht cool, weil es halt dieser ganze Block ist.
Auf jeden Fall.
Aber Zürich hat eben auch so seine ganz eigenen Sachen. Also der Nap Room mit den Aquarien zum Beispiel ist ganz geil. Also du hast dann halt
Aquarien?
Du hast einen stillen, dunklen den Raum, sind halt mehrere Aquarien in die Wand eingelassen, gegenüber liegen dann halt, stehen dann jeweils irgendwelche Liegen und dann kann man sich halt da hinlegen und noch ein bisschen ratzen, das ist eigentlich auch nicht schlecht.
Ja, ist cool.
Wir haben eine sehr, sehr schöne Cafeteria, aber wir haben sehr schöne Cafeterias.
Das glaube ich.
Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht, wir haben eine sehr schöne Dachterrasse, ist schon geil, also ich kann mich da nicht beschweren.
Sehr cool, sehr cool. Aber jetzt haben wir dich so halb
unterbrochen. Ich wollte eine Zwischenfrage, überleiten zu deinem Pick of the Day. Hast du einen für uns?
Also ich würde in Anführungsstrichen gerne eigennützig Werbung machen an der Stelle.
Absolut.
Da ich jetzt gerade wieder dabei bin, die Code Labs zu überarbeiten, kann ich es echt nur empfehlen, sich mal die Code Labs anzuschauen. Das ist eine Riesensammlung von ganz verschiedenen Hands-on-Tutorials, die halt Googler erstellt haben. Das geht von Android über Webentwicklung und SEO und alles. Also da gibt's eigentlich alles für alles irgendwie, was mit Google zu tun hat. Gibt's da ein entsprechendes interaktives Tutorial und das finde ich eigentlich ganz cool.
Cool. Ja, das kommt auf jeden Fall in die Shownotes als Pick of the Day, oder?
Ja.
Dennis, hast du uns auch noch was mitgebracht?
Jedes Mal versuche ich geschickt an mir vorbeizumoderieren, wenn ich nichts habe. Naja. Und nehme unseren Gast als letztes dran. Und du versuchst es jedes
Mal. Da musst du mir so Zeichen geben. Wir müssen irgend so einen, so eine, vielleicht kannst du so eine Karte hochhalten, so heute kein Pick of the Day.
Heute kein Pick of the Day. Aber ich würde mich schon dran nehmen, glaube ich, wenn ich einen hätte. Nee, ich habe leider keinen.
Naja, okay. Das ist. Dann ist aber gelobt.
Ich war in Google,
hast du auch noch
Google for Startups Office in Madrid.
Mhm. Also aber jetzt, Madrid ist auch nicht so schön wie Zürich, haben wir schon gehört.
Ja, das stimmt.
Die Google Startup Campus Geschichten sind aber schon ganz cool. Also, das ist nicht verkehrt. Tokio hat auch ein sehr schönes Office.
Dann Tokio. Tokio und Zürich sind die nächsten auf unserer Agenda.
Okay.
Perfekt. Martin, vielen Dank für deine Zeit.
Ja. Ich danke euch, dass ihr mich dabei hattet, dass ich ein bisschen was über Technical SEO reden durfte. Denn wie gesagt, Entwickler ignorieren das Thema ja leider gerne.
Wir nicht mehr.
Jetzt nicht mehr, genau.
Finde ich
genau.
Gut.
Super, vielen, vielen Dank.
Cool.
Und an unsere Hörer eine schöne Woche. Bis nächsten Freitag.
Genau.
Macht's gut.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.